dessen, wenn ich etwas suche, kann ich dann rausgehen oder muss ich drin bleiben?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi yassir wa a'in bi fadlik ya karim. Alhamdulillah wahdahu. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال مكن لأهلنا في فلسطين ومكن لأهلنا في سوريا وفرج كرب أهلنا في اليمن وفرج كرب أهلنا في السودان واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 39 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen sei auf den edlen Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag, liebe Geschwister im Islam. Ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe bezüglich des Tafsirs, der Erläuterung des Koran. Wir sind angekommen beim 239. Vortrag in dieser segensreichen Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa qabla an uwasila ma bada'tu, urahib bi ikhwatin afadil kiram ja'una min dawlat Siwisra زائرين محبين في رفقة ابننا إقبال حفظه الله تعالى، فأقول لهم جميعا حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وجعل الله تعالى تلك الخطوات في ميزان حسناتكم وكتب لكم أجر الرحلة في طلب العلم، وكان منهج السلف الصالح الرحلة من أجل الطلب، فأسأل الله تعالى أن يكتب لي ولكم الأجر وأن يرزقني وإياكم الإخلاص والمتابعة. كذلك نرحب بابننا أمين الخميسي، منذ سنين طوال فارق هذه البلاد للعمل في بلد من بلاد الإسلام، وجاءنا اليوم زائرا، فأقول لابن أمين حللت أهلا ونزلت سهلا، وحفظ لك الأهل والأولاد وبارك لك فيهم اللهم أمين. وطبعا البرنامج قد تغير، جلس بجوار ابن عبد الكريم للترجمة في هذا اللقاء من أجل الإفادة لغير الناطقين باللغة العربية، فبارك الله فيه وجزاه الله خيرا، آمين.
Bevor wir anfangen, liebe Geschwister, mit dem Vortrag, möchte der Scheich ganz herzlich unsere gesamten Geschwister aus der schönen Schweiz herzlich begrüßen. Möge Allah euch reichlich dafür belohnen, dass ihr diese Reise auf euch genommen habt. Möge Allah euch dafür auch jeden einzelnen Schritt in eure Waagschale legen. Und so waren auch die Salaf gewesen. Möge Allah mit ihnen barmherzig sein, dass sie Reisen auf sich genommen haben, um Leute des Wissens zu besuchen, um aber auch vom Wissen zu profitieren. Deswegen an all die Geschwister aus der Schweiz, ich weiß, wahrscheinlich sitzen sie alle komplett verteilt voneinander, herzlich willkommen. Jazakumullahu khairan, möge Allah euch segnen. Schön, dass ihr hier seid und wir freuen uns sehr über euren Besuch. Zeitgleich freuen wir uns auch über unseren Bruder Amin Khamisi, der vor 8 Jahren dieses Land verlassen hat und heute wieder hier zu Besuch ist, den wir sehr, sehr lange nicht gesehen haben. Deswegen auch an dich, Bruder Amin, Barakallahu fiik, Jazakallahu khairan für diesen tollen Besuch. Möge Allah Azzawajal auch dies in eine Waagschale legen. Und alle Brüder, die heute hier zu Gast sind, sei es der Bruder Iqbal oder sonst alle Brüder, die eine Reise auf sich genommen haben, Jazakumullahu khairan und schön, dass ihr hier seid.
كما أعتذر عن عدم وجودي معكم في نهار هذا اليوم لكثرة المواعيد، دائما قبل السفر بتكثر عندنا المواعيد، فكان عندي اليوم عقد زواج ابنة أخينا إبراهيم عبيد السوري، وكان في بيته وجامع أقرانه وأصهاره، والموعد متخذ منذ شهر مضى، وهو محدد قبل سفري. فما كانش ينفع الاعتذار مطلقا، وكان عندي محاضرتان عبر التليجرام، وأيضا ما ينفعش أعتذر إنها أكاديمية وعندهم اختبارات وامتحانات الفترة القادمة، فبقدم اعتذاري لعدم تواجدي معكم في النهار.
Der Sheikh entschuldigt sich auch bei euch dafür, dass er heute nicht mit euch zugegen war und nicht mit uns in der Moschee war oder mit uns gegessen hat. Das hat damit zu tun, weil der Sheikh heute sehr beschäftigt war. Er war eingeladen zu einer islamischen Eheschließung. Der Termin wurde schon vor längerer Zeit ausgemacht und konnte dementsprechend nicht verschoben werden. Zeitgleich hat er auch zwei Online-Vorträge zu halten, weswegen er nicht mit uns hier in der Moschee sein konnte. Deswegen bittet er darum, dass ihr seine Entschuldigung annimmt und er wiederholt nochmal, dass er sich freut, dass ihr hier seid.
عوض لما بدأناه فما زلنا مع الآية الرابعة والأربعين بعد المئة من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. في الدروس الماضية وقفنا أمام تفسير المصنفين للمختصر لهذه الآية، ثم بدأنا نستخرج جملة من فوائد الإيمان من خلال وقفات تدبرية مع الآية، وأذكر نفسي وأحبابي بما قاله المصنفون للمختصر في تفسيرها، حيث قالوا: قد رأينا أيها النبي تحول وجهك ونظرك إلى جهة السماء ترقبا وتحريا لنزول الوحي بشأن القبلة وتحويلها إلى حيث تحب، فلنوجهنك إلى قبلة ترتضيها وتحبها، وهي بيت الله الحرام بدل بيت المقدس الآن. فاصرف وجهك إلى جهة بيت الله الحرام بمكة المكرمة، وأينما كنتم أيها المؤمنون فتوجهوا إلى جهته عند أداء الصلاة، وإن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ليعلمون أن تحويل القبلة هو الحق المنزل من خالقهم ومدبر أمرهم لثبوته في كتابهم، وليس الله بغافل عما يعمل هؤلاء المعرضون عن الحق، بل هو سبحانه عالم بذلك وسيجازيهم عليه. هذا كلام المصنفين للمختصر في معنى الآية بإجمال. في الدروس الماضية اتكلمنا عن بعض الفوائد، منها قد نرى إثبات الرؤية لله عز وجل، إثبات لصفة البصر، والله تعالى هو البصير وهو بصير ببصر جل وعلا، فالآية إثبات للرؤية قد نرى تقلب وجهك في السماء، وبينا أن النظر إلى السماء ليس بمنهي عنه إلا داخل الصلاة. نهى النبي عن النظر إلى السماء وأنت في صلاتك فقط، أما خارج الصلاة فلك أن ترفع بصرك إلى السماء وتحيي عبادة التفكر في خلق الله، ولك أن تنظر إلى السماء حال الدعاء وتسأل ربك بدعاء المضطر. إذن النهي الوارد في السنة إنما عن رفع البصر إلى السماء حال وجودك داخل الصلاة فقط، أما خارج الصلاة فلا حرج، وهو مشروع لفعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلنولينك قبلة ترضاها، بينا أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم له عند ربه منزلة عظيمة، فها هو ربنا تعالى يبين قدر نبيه، والله تعالى يحول القبلة. لماذا؟ لأن النبي يحب ذلك. فإذا بالرب عز وجل يبين قدر نبيه فيحول القبلة من أجل ما يحب ويرضى، ومعلوم أن النبي لا يحب إلا ما يرضي الرب. النبي لا يحب إلا ما يرضي الرب عز وجل. فهذا بيان لمنزلته وقدره عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا من الفوائد حرص الإسلام على الاجتماع وعدم التفرق، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذا الأمة لابد أن تكون مجتمعة، لذلك نجد أن معظم فرائض الإسلام تدعو للجماعة. صلاة الجمعة شرعت من أجل الاجتماع، صلوات الخمس والجماعة على الرجال دون النساء شرعت الجماعة من أجل الاجتماع، أعيادنا للاجتماع، فريضة الحج للاجتماع، العمرة للاجتماع، حث على صلة الأرحام توثيقا لرابطة الجماعة، والبر كذلك، حسن الجوار كذلك، إكرام الضيف كذلك. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الجماعة رحمة والفرقة عداء. هذا ملخص ما ذكرنا من فوائد، وفي هذا اللقاء عندنا بعض الفوائد في خاتمة هذه الآية بعد أن يترجم عبد الكريم إن شاء الله.
Liebe Geschwister, wir sind nach wie vor beim 144. Vers aus der zweiten Sura, aus Surat al-Baqarah. Wir rezitieren den Vers zu Deutsch in der sinngemäßen Übersetzung. Allah azawajal sagt: Wir sehen ganz gewiss dein Gesicht sich zum Himmel wenden. Darum werden wir dich sicher einer Gebetsrichtung zuwenden, die dir gefällt. So wende dein Gesicht in Richtung der unverletzlichen Gebetsstätte, yani der Kaaba. Und wo immer ihr seid, wendet eure Gesichter in ihre Richtung. Und diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, wissen gewiss, dass es die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Und Allah ist nicht unachtsam dessen, was sie tun. In den vergangenen Unterrichten haben wir explizit darüber gesprochen, was die Vorzüge sind, die wir daraus entnehmen. Wir haben aber auch darüber gesprochen, was die Autoren gesagt haben, diejenigen, die diese Verse erläutert haben, indem sie gesagt haben: O Prophet, yani dass Allah azawajal das Wenden des Gesichts des Propheten sallallahu alaihi wasallam wahrgenommen hat, zur Kenntnis genommen hat. Und als würde der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf warten, dass ihm Allah azawajal eine Gebetsrichtung vorgibt. Und die Gebetsrichtung der Kaaba in Richtung Mekka, weil es etwas ist, was sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam vielleicht auch gewünscht hat. Deswegen sagen die Autoren: O Prophet, wahrlich, wir sehen dein Wenden des Gesichts in Richtung Himmel mit der Grund der Festlegung der Qibla. Es wird Mekka sein. Richte dein Gesicht, ja, es wird die Kaaba sein. Richte dein Gesicht danach. Und ebenfalls ein Aufruf an die Gläubigen: O ihr Gläubigen, auch ihr bei der Verrichtung eurer Gebete wendet euer Gesicht in Richtung der Kaaba. Und wahrlich, die Juden und Christen, diejenigen, denen die Schrift vor ihnen gegeben wurde, wahrlich auch sie wissen, dass dies als eine Gebetsrichtung festgelegt wird, denn sie wissen es aus ihren Büchern, die sie empfangen haben. Das heißt, das ist das, was die Autoren zu diesem Vers gesagt haben, diejenigen, die diesen Vers erläutern. Wir haben verschiedene Vorzüge entnommen. Erstens der Beginn des Verses, in dem Allah Azzawajal damit beginnt, indem er sagt, wir sehen ganz gewiss. Und damit beschreibt Allah Azzawajal sich selbst, indem er sagt, er selbst, wahrlich, er sieht es, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Gesicht in Richtung Himmel wendet, um auf Offenbarung zu warten, bis eine Qibla festgelegt wird oder bis eben diese Qibla festgelegt wird. Und dies ist eine Eigenschaft Allahs Azzawajal, die hier nochmal bekräftigt wird, dass jeden Gläubigen, und das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Glaubensgrundlage, dass man an die Namen und Eigenschaften Allahs Azzawajal glaubt, so wie sie offenbart worden sind, ohne dass man diese verändert, verfälscht oder etwas hinzufügt. Das heißt, Allah Azzawajal beginnt diesen Vers damit, indem er sich selbst die Eigenschaft des Sehens zuspricht und indem er diese auch bestätigt. Das heißt, somit gilt für den Gläubigen, derjenige, der Allah Azzawajal anbetet, derjenige, der sich mit dieser Thematik beschäftigt, der die Namen und Eigenschaften Allahs Azzawajal sich damit auseinandersetzt, dass er weiß, Allah Azzawajal ist sehend. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala ist nicht nur sehend, sondern Allah Subhanahu wa Ta'ala ist allsehend. Und basierend darauf dient der Diener seinem Herrn, basierend auf den Namen und Eigenschaften Allah Subhanahu wa Ta'ala. Das ist die erste Eigenschaft und den ersten Vorzug, den wir entnommen haben aus diesem Vers. Weiterhin fährt Allah Azzawajal fort, indem er sagt, wir sehen ganz gewiss sein Gesicht sich Richtung Himmel wenden. Und auch darüber haben wir gesprochen und haben gesagt, dass das Wenden seines eigenen Gesichtes in Richtung Himmel, dass es eine gebotene Sache ist, dass es eine erwünschte Sache ist, dass es eine gute Sache ist, um auch die Ibadah des Nachdenkens wieder zu beleben. Und deswegen gehört es zur Eigenschaft des Gläubigen, nachzudenken und zu besinnen über die Verse Allahs Azzawajal, über die Zeichen Allahs Subhanahu wa Ta'ala. Das heißt jetzt die Zeichen Allahs Azzawajal aus dem Koran, welche wir in Form der Verse rezitieren, oder aber auch die Zeichen Allahs Subhanahu wa Ta'ala in seiner Schöpfung, welche wir alltäglich wahrnehmen. Und dieses Wenden seines Gesichtes in Richtung Himmel ist eine gebotene, eine erwünschte Sache, sowohl zum Nachdenken als auch bei der Sprechen der Dua. Wenn man beispielsweise eine Dua spricht, ist es ebenfalls erwünscht, in Richtung des Himmels zu schauen. Die einzige Stelle oder die einzige Situation, in der es eben verboten ist, ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beschrieben hat, dass es verboten ist während des Gebetes. Nicht, dass es jemand falsch versteht und sagt, okay, ich gehe jetzt ins Gebet und ich möchte nachdenken und besinnen und ich schaue in den Himmel. Das ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns ganz klar beigebracht hat, dass das eine Sache ist, dass man nicht in den Himmel schauen darf. Dass man während des Gebetes schaut man nicht in Richtung des Himmels. Aber ansonsten in allen anderen Situationen, sei es jetzt beim Nachdenken, wenn du draußen unterwegs bist, wenn du deinen Iman auffrischen möchtest, wenn du über die Zeichen Allahs Azzawajal nachdenken möchtest, wenn du eine Dua sprechen möchtest, ist es eine gebotene Sache, in Richtung des Himmels zu schauen. Weiterhin, wir haben gesagt, wir sehen gewiss dein Gesicht sich zum Himmel wenden, darum werden wir dich sicher einer Gebetsrichtung zuwenden. Und hier zeigt sich die Liebe Allah subhanahu wa ta'ala zu seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er dies wahrgenommen hat und zur Kenntnis genommen hat, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehnsüchtig eventuell nach dieser Festlegung dieser Gebetsrichtung gewartet hat und Allah subhanahu wa ta'ala aufgrund der Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam diese Gebetsrichtung festgelegt hat. Allah azawajal gibt eben diese Gebetsrichtung fest, sowohl zum Propheten sallallahu alaihi wasallam als auch zu den Gläubigen. Und deswegen heißt es im Wortlaut in diesem Vers, und wo immer ihr seid, und damit spricht Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen an. Zuerst einmal hat er den Propheten sallallahu alaihi wasallam angesprochen und diese Qibla festgelegt, und dann spricht er allgemein zu den Gläubigen. Und er sagt, und wo immer ihr seid, so wendet eure Gesichter in ihre Richtung. Das heißt, wo auch immer ihr seid, beim Verrichten des Gebetes wendet eure Gesichter in diese Richtung, in Richtung des Hauses Allahs Azzawajal, in Richtung der Kaaba. Und das ist auch das, womit der Islam gekommen ist, liebe Geschwister. Und wir sehen, dass Allah Azzawajal hier über das Kollektiv spricht, über die Gemeinschaft, indem er sagt, und wo immer ihr seid. Und das ist das, womit der Islam gekommen ist, die Menschen zu einer Gemeinschaft zu vereinen. Und deswegen ist es basierend darauf, die ganz bekannte Aussage, wahrlich, die Gemeinschaft ist Barmherzigkeit und die Spaltung ist Bestrafung, beziehungsweise die Spaltung bringt eine Art der Strafe mit sich. Und deswegen sollte man sich dessen bewusst sein, ganz egal, welche Taten oftmals genannt wurden, egal ob es das Gemeinschaftsgebet ist, ob es die Umra ist, ob es die Hajj ist, ob es das Besuchen der Verwandtschaft, yani das Pflegen der Verwandtschaftsbande ist, ganz egal welche Taten, oftmals lesen wir daraus, sowohl aus den Geboten als auch in der Art und Weise, wie sie von Allah kommen oder wie sie vom Propheten sallallahu alaihi wasallam festgelegt werden, dass darin ein Aufruf zur Gemeinschaft steckt. Das sind, liebe Geschwister, die Verse bzw. die Vorzüge, über die wir die letzten Vorträge gesprochen haben, und bismillah ta'ala machen wir heute genau an dieser Stelle weiter.
في قوله تعالى في عجز هذه الآية وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربه. في فائدة مهمة وهي إثبات صدق الوحي الإلهي وثبوت الحق وثبوت الحق إثبات صدق الوحي الإلهي وثبوت الحق، لأن الله تعالى يقول عن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربه وتحويل القبلة من الحق الذي يعرفونه، بل في الآية كشف وفضح لحال المعاندين المكذبين الذين يعلمون الحق ويكتمونه. الذي يعلم الحق ويكتمه معاند مكابر هالك لا محالة، والله فضحهم وهم يعلمون الحق، نزل عليهم في التوراة المنزلة من الله تعالى على قلب موسى الكليم عليه الصلاة وأزكى التسليم، ونزل عليهم في الإنجيل المنزل على قلب عيسى عليه الصلاة وأزكى التسليم، العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم يقصد به التوراة، والجديد يقصد به الإنجيل، والتوراة والإنجيل هما كتاب واحد، كتاب واحد، لأن شريعة عيسى مكملة لشريعة موسى عليهما الصلاة وأزكى التسليم. عندما نقول التوراة والإنجيل نقصد المنزلة من الله، لا الموجودة الآن بين أيدي القوم، فإنها محرفة ومغيرة ومبدلة ومن كتابة البشر. إنما نتكلم عن التوراة التي هي كلام الله، وعن الإنجيل الذي هو كلام الله الذي أنزله على موسى وعلى عيسى عليهما الصلاة وأزكى التسليم. فشريعة عيسى تكمل شريعة موسى عليهما الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك قلت لكم من قبل أن شريعة موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم تسمى شريعة الجلال، يعني شريعة قوة فيها القتال. ولذلك تجد في التوراة العين بالعين والسن بالسن والأنف بالأنف، لأنها شريعة إيه؟ جلال، قوة فيها قتال. شريعة عيسى على خلاف ذلك، فهي شريعة الجمال، لأن القتال في الإنجيل محرم، الإنجيل المنزل على عيسى، القتال في شريعة عيسى ابن مريم محرم. ولذلك نقرأ في الإنجيل إذا ضربك عدوك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، لأنها شريعة إيش؟ جمال، رحمة فقط، ما قتال ولا عدوان ولا شيء. ثم جاءت شريعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم تسمى بشريعة الكمال، لأنها الخاتمة والمهيمنة والناسخة لجميع الشرائع من قبل، فهي شريعة كمال. يعني ايه كمال؟ يعني تتضمن الجلال والجمال معا، فالجلال في موضعه يعني القوة والقتال في موضعها، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال أقاتل أي أفاعل، أي أقاتل من يقاتلني، فهناك من يقاتل من الكفار الحربيين وأنا مأمور بقتالهم وصد عدوانهم. فإذا القتال في الإسلام دي اسمها شريعة جلال قوة، عشان كده النبي محمد شريعته شريعة المرحمة والملحمة، يعني رحمة وقتال، قتال لمن؟ لمن يعادينا ويقاتلنا. لذا قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك. يبقى أنا عندي الجلال له موضع وله ضوابط وله أحكام، وعندنا الجمال له مواضع. فجاءت شريعة النبي كاملة عليه الصلاة والسلام التسليم، فيها الجلال وفيها الجمال صلوات ربي وتسليماته عليه. لذلك كانت أولى رسالة أرسلها النبي للبشرية بعد الهجرة إلى المدينة أنه قال أيها الناس أفشوا السلام وألينوا الكلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. آدي المرحمة، آدي المنهج، آدي الضابط. إنما الجلال مع الكافر الحربي العدوان، أو الكافر الذي يمنع الحق أن ينتشر ويقهر من تحته على عبادة غير الله. يبقى عندنا بقى جهاد الطلب لرفع يد الظلم عن المظلومين، وفيه رحمة بالكافرين، يعني حتى الجهاد في الإسلام كل رحمة. فجاءت الشريعة الخاتمة شريعة كمال لأنها ناسخة ومهيمنة. لذلك نقول بعد بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام التسليم ليس هناك شريعة يدان بها إلى الله إلا القرآن والسنة. فما ينفعش بقى تقول أنا أدين بالتوراة، قبل النبي ماشي. ما ينفعش تقول أدين بالإنجيل، قبل النبي ماشي، إنما بعد بعثة النبي محمد مش ماشي، مش ماشي خلاص. ليه؟ لأن شريعة النبي محمد ناسخة. يعني ناسخة يعني ألغت العمل بما سبق من شرائع. لذلك تسمع قول نبيك عليه الصلاة والسلام التسليم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا دخل النار، إلا دخل النار. إنما قبل النبي ماشي، في عندنا شريعة التوراة من آمن بها واتبع موسى الكليم فهو مؤمن، وعندنا شريعة اسمها الإنجيل من آمن بها واتبع عيسى عليه السلام فهو مؤمن. ومعلوم أن كل نبي كان يأتي لقومه خاصة، والنبي جاء للبشر كافة لأنها شريعة ناسخة. عشان كده نقول التوراة والإنجيل لبني إسرائيل فقط. فعجيب أمر العرب اللي بيدينوا بالنصرانية واليهودية. طب موسى أصلا جاء لبني إسرائيل، أنتوا مالكم أنتوا؟ وعيسى جاء لمن؟ لبني إسرائيل، والنبي قالها نصا كده، وكل نبي كان يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. حتى موسى لما دعا فرعون قال أن أرسل معي بني إسرائيل، أنا ماليش دعوة بيك أنت، أنا عاوز بني إسرائيل، أنت حر، نعرض عليك التوحيد والله آمنت خير وبركة، إنما أنا مش جاي لك. خلاص كده أنا جاي أدعوك لأرفع يد الظلم عن المظلومين من بني إسرائيل، لأن شريعتي خاصة ببني إسرائيل وهكذا. فيقول لك مش عارف مصري ونصراني، طب وأنت مالك ومال النصرانية؟ تونسي ويهودي، وأنت مالك أنت ومال اليهودي؟ من جربة، مش على حسام ده حبيبي ده. فنقول لك يا أخي ده كل رسول كان بيأتي لقومه خاص، النبي بعث للناس كافة، فأين عقولكم؟ ثم جاءت شريعته خاتمة ناسخة. لذلك قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، خلصت القضية. وفي موضع آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ترجم يا عبد الكريم. الشيخ خلص بسرعة.
Wie wir vorhin erwähnt haben, Allah Azza wa Jalla fährt fort, indem er sagt, und diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, wissen gewiss, dass es die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Damit sind diejenigen gemeint, die Musa alaihis salam und Isa alaihis salam gefolgt sind. Wenn wir über deren Schriften sprechen, dann sprechen wir nicht über die heutige Bibel, wie sie vielleicht bei uns heute bekannt ist, sondern wir sprechen generell über das Alte Testament, über das Neue Testament, die Schriften, die sowohl Musa a.s. gegeben worden sind, bekannt als die Tora, und auch die Schriften, die Isa a.s. gegeben worden sind. Und Allah azza wa jall erwähnt in diesem Vers, wie wir gesagt haben, und diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, wahrlich, sie wissen es. Yani diejenigen, die wirklich ihren Schriften folgen, diejenigen, die wirklich sich mit ihrer Religion auseinandergesetzt haben, wahrlich, sie wissen das, was kommt. Wahrlich, sie wissen, dass jemand entsandt wird. Wahrlich, sie wissen, dass Allah azza wa jall einen weiteren Prophet ernennen wird. Und dieser Vers ist auch ein Gegenbeweis gegen diejenigen, die an die Tora oder an das Evangelium geglaubt haben und sich aber versperrt haben, beziehungsweise sich widersetzt haben, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu folgen. Und deswegen, der Sheikh Hafidhullah hat erwähnt, wie diese Scharia gegeben worden ist, dieses Konstrukt der Religion, wie sie gelebt, wie sie praktiziert worden ist. So ist bekannt, dass die Scharia von Musa a.s., dass es eine sehr majestätische Art war, dass es eine majestätische Auslebung war der Scharia, dass sie auch in einer gewissen Art und Weise hart gewesen ist. Ja, nee, sie war auch dafür bekannt, gegen Härte vorzugehen. Sie war erhaben, sie war majestätisch, sie hat niemand an sich rangelassen. Wobei die Scharia von Isa a.s., und das ist das, was bekannt ist, was sie heutzutage auch oft so als Argument benutzen, Nächstenliebe und so weiter und so fort. Und wenn dir jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm deine linke Wange hin, dass er dir auch noch verprügeln kann und so weiter und so fort. Das heißt, sie wird deklariert oder beschrieben als eine verzeihende, als eine sanftmütige, verzeihende Scharia. Und dem widersprechen wir auch nicht. Aber die Al-Kamal, die Herrlichkeit und die Vollständigkeit finden wir in der Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ist sie an Stellen, in denen sie sanft und verzeihend sein muss, ist sie auch tatsächlich sanft und verzeihend. Und in Stellen, in denen sie Härte zeigen muss, ist sie auch hart im Umgang, sowohl im Bestrafen oder im Bekriegen. Und das ist, wenn wir heutzutage, würde man sagen, vielleicht die goldene Mitte, aber das ist das, was die Waagschalen so machen, wie sie machen, dass man sanftmütig ist mit Leuten, denen gegenüber Sanftmütigkeit geboten ist, denen gegenüber Verzeihung geboten ist, aber auch eine gewisse Härte hat, mit herrschender oder mit starker Hand gegen jemanden vorzugehen, der sich eben genau dem widersetzt. Und das ist das, was wir, wie wir gesagt haben, in vielen Ausführungen oder in vielen Versen aus dem Koran oder Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehen, dass es Verse oder authentische Überlieferungen gibt, in denen beispielsweise der Prophet sallallahu alaihi wasallam darüber spricht, dass er beauftragt ist, diejenigen zu töten oder diejenigen, die zu bekriegen, die ihn bekriegen. Aber auch in anderen Stellen, in denen es heißt, sanftmütig zu sein. Und deswegen ist diese Scharia sanftmütig dann, wenn sie sanftmütig sein muss, und hart dann, wenn sie hart sein muss. Und die Scharia des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist deswegen auch die abschließende. Sie hat eine aufhebende Funktion. Die Scharia des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eine aufhebende und zeitgleich abschaffende Funktion. Und diese Funktion zeigt sich darin im Umgang mit der Scharia davor. Yani als die Scharia des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, ist die Scharia von Isa alaihi salam aufgehoben und ist die Scharia von Musa alaihi salam aufgehoben. Und deswegen sagen wir, diejenigen, die vor der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beispielsweise der Scharia von Isa gefolgt sind, so sprechen wir sie nicht als Leute, die falsch sind, wenn sie sich wahrlich an die Botschaft von Isa alaihi salam gehalten haben. Aber wir sagen ganz klar, nach der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nach der Entsendung der Scharia des Islam durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist diese Scharia zeitgleich mit ihrer Funktion einhergegangen, eine abschaffende Funktion, eine aufhebende Funktion zu haben gegenüber den Urteilen, aber auch sowohl gegenüber der Auslebung der Religion vor der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und auch, was wir sehen, dass die Propheten vor der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sie die Aufgabe hatten, zu einem bestimmten Volk entsandt geworden zu sein. Yani beispielsweise der Prophet Musa alaihi salam, der wurde zu Bani Israel geschickt. Yani seine Aufgabe lag nicht darin, eine Scharia für alle Menschen zu haben, sondern zu Bani Israel. Und das zeigt er auch in seiner Konversation bzw. in seiner Konfrontation mit Pharaon, als er sagte oder als er das nochmal bekräftigt hat, dass er wahrlich, lass mich zu den Leuten von Bani Israel. Das ist die Zielgruppe der Botschaft von Musa a.s. gewesen. Aber die Botschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist eine Botschaft, die sich an alle Menschen sandt. Und deswegen erwähnt das auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er zu allen Menschen alle samt entsandt worden ist. Ja, und dass er zu allen Menschen entsandt worden ist, um zu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aufzurufen. Und deswegen sehen wir auch abschließend im Koran, wie Allah subhanahu wa ta'ala darüber spricht. Und er sagt, wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Und wer auch immer etwas anderes anstrebt an Religion, so wird sie nimmer von ihm angenommen. Warum? Weil durch die Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der gleichzeitig auch das Siegel des Prophetentums ist, dies beschlossen worden ist. Und wer nach der Entsendung dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt, so ist er wahrlich erfolgreich. Und wer dem nicht Folge leistet, so wird er wahrlich zunichte gehen.
أيضا في الآية فائدة مهمة وهي كشف حال المعاندين. المعاند هو ذلك الذي يعلم الحق ويكتمه. فهذا عناد عاقبته الهلاك. عياذا بك اللهم. أهل الكتاب كانوا يعلمون الحق. ولذلك فيما جاء عند الإمام مسلم في الصحيح وكلكم يحفظه قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. كان حبرا من أحبار اليهود. كان حبرا من أحبار اليهود. أي عالما من علماء اليهود، يعني على علم بالتوراة والإنجيل، هو يعلم صفات النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأنها مذكورة عندهم في التوراة والإنجيل. قال فلما قدم محمد عليه الصلاة والسلام تسليم المدينة مهاجرا وقف بسوق من أسواقها ودعا الناس، أي ينادي على الناس. قال فرأيت كل صاحب دكان ترك دكانه وكل صاحب حانوت ترك حانوت، يعني جماعة التجار لما سمعوا النداء كلهم لبى نداء النبي وراحوا للنبي. قال فقلت أذهب كي أراه، قلت أذهب كي أراه، لأنه يعرف صفاته في التوراة والإنجيل، فراح يتحقق من الصفات هل هو أم لا. قال فلما نظرت إلى وجه محمد عليه الصلاة والسلام علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا، لأن صفاته عندي في التوراة وتحققت منها من خلال وجه النبي عليه الصلاة والسلام. مثل هذا الوجه الطيب الشريف لا يكذب أبدا، وأن كل ما يدعو إليه هو الحق. قال وسمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وألينوا الكلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال ابن سلام فخرجت من بين الناس وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ثم قلت يا رسول الله جزاكم الله خير هيا بنا إلى معشر اليهود، تعال نروح لهم ندعوهم ولا تخبرهم بإسلام، اوعى تقول لهم إن أنا دخلت الإسلام. طيب. قال فذهبنا، فدخل النبي عليهم وقال يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا فأنتم تعلمون أني رسول الله. قالوا لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك. كتموا إيش؟ الحق. هكذا صفة أهل العناد. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: عالمنا وابن عالمنا، سيدنا وابن سيدنا. قال لهم النبي: ماذا تقولون إن علمتم بإسلامه؟ قالوا: حاشاه، يعني مستحيل يدخل الإسلام، العالم بتاعنا يدخل الإسلام إزاي؟ قال النبي: ادخل عليهم يا ابن سلام. هو كان منتظر في الخارج. قال: فدخلت عليهم وأنا أقول: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فإنكم تعلمون أنه رسول الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. قالوا جميعا: هو سفيهنا وابن سفيهنا. قال: فقلت للنبي: ألم أقل لك يا رسول الله إن اليهود قوم به يا أولاد الإيه؟ هذه صفتهم. شوف هنا، هذا علم الحق فاتبع، فنقول رضي الله عنه. تعال شوف بقى عن نقيض حيي بن أخطب، أيضا كان من علماء اليهود. فلما قدم النبي مهاجرا جلس في حائط يعلم الناس الإسلام، جاء ابن عم حيي بن أخطب وقال: هيا بنا كي نراه. فأتياه فنظر إليه ودقق النظر، فقال ابن عمي: أهو هو؟ قال: هو هو، يعني هو ده نبي آخر الزمان الموصوف عندنا. نعم هو. قال: ماذا أنت صانع؟ هتعمل إيه؟ قال: عداوته ما بقيت. أهو ده العناد بقى، عندما تعلم الحق وتكتمه. عشان كده نقول دايما طالب العلم ينتبه لهذا: إياك ثم إياك أن تعلم حقا وتكتمه، أو تلوي أعناق النصوص لتبرير الخطأ، تبقى مصيبة. طالب العلم لا يجبل على هذا أبدا، لأنه صاحب منهج. لذلك علماء السلف كانوا يعلمون الطلاب على عدم سياسة القطيع، يعني لا تسلم نفسك بلا تدبر. انت كالمريض بين يدي طبيب، لا كالميت بين يدي غاصب. لان منهج اهل البدع من الصوفية ومن كان على شكلتين يقول لك: وينبغي للمريد ان يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل. شكرا، يعني اوعى تعترض. ولذلك عندهم يقولون: اذا رايت شيخك يزني فقل: كذبت عيني وما زنى شيخي. يا اولاد الايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده منهج باطل. لا، عند السلف طالب العلم بين يدي الشيخ كالمريض بين يدي الطبيب، بيصف له الدواء، إذا كان الدواء مخالف للمرض لا يقبله ويرده ويستشير غيره، من مهارة الأطباء. بل ويقوم طالب العلم إن وجد على شيخه مخالفة، نصح بأدب وأخذ بيد شيخه وذكره بالله ورده إلى الحق، مش يبرر للشيخ الخطأ كما يفعل أصحاب الفكر المعاصر الذين يسكتون العلماء ويجرحون الدعاة. لهم طلاب كالقطيع، لسان حالهم يدعي أن العصمة لشيخهم وأن الدين ما جاء به الشيخ. طب يا ابن شيخك بشر، يعتريه ما يعتري البشر، قد يغضب، قد يبتلى بالهوى، يبتلى بالحسد، يبتلى بالحقد، ويطلق أحكاما باطلة. هل تبقى زي الميت بين يدي الغاسل والدين ما قاله شيخك؟ لا، الإسلام مش كده خالص أبدا. ولذلك تجد معظمهم ينتظر قول شيخهم في فلان، شيخهم قال له مبتدع، يا الله، مجلدات بتصنف في الشتائم. في الشيخ ده، ان شيخهم قال خلاص. وتجد بعضهم حتى الرؤوس منهم يقول لك ورفعنا ملف الشيخ فلان الى الشيخ فلان وننتظر رأي الشيخ فلان. الله، حكاية بقت مصيبة، بقى سياسة قطيع وفزاع. طالب العلم متحرر من هذه التبعية العمياء. من أجل ذلك خلقنا الله على فطرة سليمة، رزقنا عقولا متدبرة، أنزل لنا الكتب، أرسل لنا الرسل، أيد الرسل بالآيات والمعجزات، وجعل لنا في قلوبنا واعظا يدعونا للحق والحث على فعل الخير. فلا بد أن تحرر عقلك من التبعية العمياء. وده اللي كان يعلمه علماء السلف للطلاب. كان ابن الجوزي يقول للطلاب: أنتم أمانة بين يدي وأنا أمانة بين أيديكم. هكذا الدين النصيحة، من يخالف انصح له وذكره بالله وبأدب، لكن إياك إياك أن تبرر خطأ، وإياك إياك أن تكتم حقا، فكتمان الحق عناد، والعناد سبيل الهلاك والعياذ بالله. لذا في هذه الآية يكشف الله تعالى عناد المعاندين الذين علموا الحق فكتموا، ثم ختم الآية بقوله: وما الله بغافل عما يعملون. الله، ودي بقى من الصفات السلبية. يعني الصفات السلبية في باب الاعتقاد والأسماء والصفات، أي الصفات المنفية عن الله تعالى بالكتاب والسنة. فربنا تعالى نفى عن ذاته المعايب والنقائص: وما أنا بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. دي اسمها صفة سلبية، يعني بينفي عن نفسه والظلم هنا. وما الله بغافل عما يعمل، ينفي عن نفسه الغفلة. ومنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات عند الصفات السلبية: ننفي ما نفاه ربنا عن ذاته في كتابه، وما نفاه عنه نبينا في سنته الصحيحة، مع إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض لا يعني المدح أو الثناء، والله له الكمال والجمال والجلال. فلما ينفي ننفي ونثبت كمال الضد، هنا بينفي عن ذاته الغفلة، فإحنا نثبت له كمال العلم جل وعلا. لذلك قال: وما الله بغافل عما يعملون، أي له كمال العلم، يعلم الكليات والجزئيات والتفصيلات، ويعلم خلجات الضمائر وحركاتها. فلابد أن يخشى جل وعلا بهذا القدر. نكتفي مع هذه الآية في هذا اللقاء.
Wir sind nach wie vor, wie wir vorhin erwähnt haben, und diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, wissen gewiss, dass es die Wahrheit von ihrem Herrn ist und Allah ist nicht unachtsam dessen, was sie tun. Diejenigen, denen die Schrift gegeben worden ist, das ist das, was wir vorhin erwähnt haben, damit ist die Gefolgschaft von Musa und die Gefolgschaft von Isa gemeint, möge Allah azawajal mit ihnen wohlgefallen haben, möge Allahs Segen und Friede auf ihnen sein. Wir schauen uns, liebe Geschwister, und das zeigt, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsendet worden ist. Und wir haben vorhin erwähnt, dass die Scharia des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine aufhebende Funktion hat. Dass nach der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit dieser Scharia einherging, dass vorangegangene Religionen oder Auslebung der Religionen, dass sie aufgehoben worden sind durch die Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir haben die Menschen darauf reagiert. Es wird überliefert, beziehungsweise wir schauen uns an, wie Abdullah ibn Salam zum Islam konvertiert ist. Diese Person, die wir genannt haben, Abdullah ibn Salam, gehörte zu den großen Gelehrten der Juden zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er gehörte zu den großen Gelehrten, der sehr, sehr bekannt war, der sehr, sehr geschätzt war, der sehr, sehr wissend war unter den Juden zur damaligen Zeit. Als er eines Tages vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört hat und all die Menschen, die um sie drumherum waren, haben ihre Läden verlassen, sind gegangen, wollten vielleicht nicht hören, womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Aber er war gefestigt in der Auslebung seiner Religion. Er war gefestigt im Wissen. Er verfügte über sehr, sehr, sehr viel Wissen über die Tora, über das Judentum. Und nachdem er davon gehört hat, hat er gesagt: Ich gehe zu ihm, ich will mir anhören, was er sagt. Ich möchte ihn sehen und ich will mir anhören, was er sagt. Und das, wie wir erwähnt haben, einer der wissendsten der Gelehrten zu der damaligen Zeit, zur Zeit des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dann hat er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört und er ging auf den Markt, um zu hören, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam predigt. Aber bevor er überhaupt etwas gehört hat vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat er ihn lediglich gesehen und er hat gesagt, wahrlich, das hier kann kein Lügner sein. Er kannte nämlich aus deren eigenen Schriften, die sie hatten, die sie studiert haben, kannten sie bereits Eigenschaften, beschriebene Eigenschaften des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sieht er aus, so redet er, diese Eigenschaften hat er und so weiter und so fort. Und so ging er auf den Markt und hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen und sein erster Eindruck war schon gewesen, das hier kann kein Lügner sein. Das hier kann niemand sein, der sich irgendeine Geschichte ausdenkt. Das hier ist kein Zauberer, das ist kein Verrückter. Das hier, da stimmt irgendwas nicht. Und dann hat er gehört, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, o ihr Menschen, verbreitet den Friedensgruß, speist die Bedürftigen, stärkt die Familienbande und betet in der Nacht, während die Menschen schlafen, so werdet ihr ins Paradies in Frieden eintreten. Und nachdem er das gehört hat, gepaart mit dem, was er gesehen hat vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat ihn das dazu bewegt, die Religion des Islam anzunehmen. Und dann hat er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, lass uns zu meinem Volk gehen, ja, zu dem jüdischen Volk, lass uns zu ihnen gehen und sie zum Islam aufrufen. Aber erwähnen ihnen nicht, dass ich zum Islam konvertiert bin. Ja, lass uns das noch kurz zurückhalten. So gingen sie zu dem Volk der Juden, um die Menschen aufzurufen. Und so hat ihnen der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, oh ihr Menschen, ihr wisst genau, basierend auf euren Schriften, auf dem, was ihr studiert habt, dass einer entsendet wird. Ich bin Mohammed, der Prophet, der entsandte Prophet Allah subhanahu wa ta'ala. Und so, sie wollten ihm nicht glauben. Und dann hat er gesagt, was ist mit Abdullah ibn Salam? Kennt ihr ihn? Dann haben sie gesagt, ja, das ist einer unserer großen Gelehrten, einer unserer großen Wissenden, einer derjenigen, zu dem wir zurückkehren, der sehr, sehr viel Wissen hat über das Judentum und die Schriften und so weiter und so fort. Und sie haben beschrieben, wie sehr sie ihn schätzen, wie sehr sie seinen Stellenwert schätzen. Und dann hat ihnen der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, was wäre, wenn ich euch sagen würde, dass er den Islam angenommen hat? Und dann haben sie gesagt, ja, das ist sowieso ein Verrückter, der ist töricht, auf den brauchst du nicht zu hören und so weiter und so fort. Und das zeigt uns, wie die Menschen getickt haben und heutzutage auch noch oft, dass man von jemandem sehr, sehr viel hält und sobald man etwas über ihn hört, dass das dann nicht mehr zutrifft. Und das beste Beispiel ist vielleicht das Beispiel des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, der bekannt war als der Glaubwürdige, ja, als er zu den Menschen gesprochen hat und ihnen gesagt hat, oh ihr Menschen, was ist, wenn ich euch sagen würde, dass hier hinter dem Berg eine Armee, die auf euch wartet und so weiter und so fort. Und sie haben gesagt, wir würden dir glauben, du bist wahrhaftig, du bist der Vertrauenswürdige, du bist der, der die Wahrheit spricht, warum sollen wir dir nicht glauben? Und dann hat er ihnen gesagt, sprich la ilaha illallah, ich bin ein Entsandter Allahs azza wa jalla als Prophet zu euch gekommen. Und dann haben sie ihn für verrückt erklärt. Und das ist die Art und Weise der Menschen, liebe Geschwister. Und so war das auch zu diesem Volk der Juden, zu dem sie gegangen sind. Dann kam natürlich Abdullah ibn Salam raus und hat ihnen gesagt, ich bin derjenige, der wissend ist über diese Religion und ich spreche La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Und dann haben sie natürlich die Religion nicht annehmen wollen. Und das zeigt das Beispiel vieler. Es gibt viele Beispiele, die das zeigen, wie die Menschen eigentlich gewusst haben, was die Wahrheit ist und sie aber trotzdem nicht angenommen haben. Wie die Juden gewusst haben, dass in ihrer eigenen Schrift verankert ist, dass jemand kommen wird mit den und den Eigenschaften und der wird das und das sprechen und so weiter und so fort. Aber als er dann tatsächlich zu ihnen gekommen ist, haben sie sich dem widersetzt und geweigert, die Religion des Islam anzunehmen, liebe Geschwister. Und das ist auch nicht nur, wenn wir solche Biografien hören oder solche Ereignisse hören, dann dürfen wir nicht nur in der Vergangenheit gefangen sein, und zu Zeiten des Propheten, zur Zeit der Gesandten, sondern das ist auch eine Warnung an jeden Einzelnen zu unserer heutigen Zeit, in der wir leben. Genauso wie wir darüber sprechen, wie die Juden waren, die die Wahrheit gekannt haben und sich dem gegenüber trotzdem verschlossen haben, genauso gibt es in der heutigen Zeit unter uns Muslimen, vielleicht auch unter praktizierenden Muslimen, unter Schüler des Wissens vielleicht auch diese Eigenschaft, dass man gewisse Dinge weiß, dass man die Wahrheit kennt, sei es jetzt in einem Hadith, sei es jetzt in einem Rechtsurteil, sei es jetzt in einer Fetwa, dass man weiß, was eigentlich die Wahrheit ist, aber die eigenen Nefs, das innere Ego, pusht dich davon weg, dass du nicht daran glauben möchtest oder dass du nicht dementsprechend handeln möchtest. Warum? Weil es deinem eigenen Ich, deinem eigenen Ego widerspricht, weil deine Nefs eher zu einer anderen Sache mehr neigt. Und das für denjenigen, der Probleme hat mit seiner eigenen Nefs. Aber in der heutigen Zeit sehen wir das noch heftiger, dass Menschen ihre eigenen Gelehrten als Gelehrte genommen haben, die unfehlbar sind. Das heißt, er sagt, das, was mein Scheich mir sagt, das ist das, was zählt. Und wir reden nicht über Fatawa, in denen es Meinungsverschiedenheiten gibt oder ähnliches, sondern wir reden über Menschen, die ganze Gemeinschaften oder ganzen Gemeinschaften das Falsche beibringen, sei es jetzt in der Aqida oder in anderen grundlegenden Dingen der Religion. Und deswegen ist für dich und mich der wichtige Aufruf, dass man kein Opfer sein sollte. Man sollte nicht jemand sein, der sich nach links und rechts wenden lässt von anderen Personen, der wie so ein Grashalm in der Luft ist und wenn der Wind in diese Richtung geht, geht er in diese Richtung und wenn er in die andere geht, geht er in die andere Richtung. Oder wie es manche sagen, der Schüler des Wissens ist im Umgang mit seinem Scheich wie eine Leiche im Umgang mit dem Bestatter, mit demjenigen, der die Leiche wäscht. Yani wenn du tot bist und du liegst da und du bist eine Leiche, dann kann man dich drehen und wenden, wie man möchte. Du kannst nichts mehr dagegen tun. Ja? Dreht man dich nach links, gehst du zwangsläufig nach links. Und dreht man dich nach rechts, dann hebt man deinen Arm, kann man deinen Arm heben, hebt man deinen Fuß, hebt man deinen Fuß. Das heißt, du bist eine Leiche, die sich nicht mehr wehren kann. Und es gibt manche, die sagen, so sollte man im Umgang mit seinem Scheich sein. Egal, was er macht, dem sollte man folgen. Aber die Ahl Sunnah wal Jama'ah, wir sagen ganz klar, dass der Umgang des Schülers mit seinem Scheich so sein sollte, wie der Umgang eines Kranken mit seinem Arzt, dem man gewisse Symptome beschreibt, der eine gewisse Diagnose trifft, der ein gewisses Arzneimittel verschreibt und so weiter und so fort. Was wollen wir damit sagen, dass Allah dem Menschen gewisse Wegweiser gegeben hat, um die Wahrheit zu verstehen? Sei es jetzt der Verstand, sei es der Wissen, das Wissen. Und das ist das, was man auch einsetzen sollte. Man sollte selbst seinen Verstand einsetzen. Man sollte begreifen. Gewisse Dinge sind außerhalb des Verstandes oder der Kraft, gewisse Dinge zu begreifen. Und dafür gibt es die Gelehrten, die einem gewisse Dinge näher bringen, die einem grundlegende Dinge beibringen. Und das ist das, liebe Geschwister, wie wir uns verhalten sollten, dass der Muslim in der heutigen Zeit keine verlorene Seele sein darf, sondern jemand sein sollte, der seinen Verstand einsetzt, um die Wahrheit zu erkennen. Dann schließt Allah Azza wa Jalla, beziehungsweise dann wird damit abgeschlossen, indem es heißt, und Allah ist nicht unachtsam dessen, was sie tun. Diejenigen, denen die Schrift gegeben worden ist, Allah Azza wa Jalla ist nicht unachtsam dessen, was wir tun. Und dann kommen wir zu einem wichtigen Bereich des Monotheismus, einem wichtigen Bereich der Aqida, dass wenn wir über die Namen und Eigenschaften Allahs Azza wa Jal sprechen, dass wir Allah Azza wa Jal anbeten mit den Namen und Eigenschaften Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und das, was Allah Azza wa Jal für sich deklariert, dass wir daran glauben, und das, was Allah Azza wa Jal von sich fernhält, dass wir uns davon fernhalten. Und dass man sogar so weit geht, wenn Allah Azza wa Jal in einem gewissen Vers oder in Versen des Koran sich von einer negativen Eigenschaft, wie beispielsweise die Unachtsamkeit, ist ja keine lobende Eigenschaft, sondern ist vielmehr eine Eigenschaft, in der ein Einschnitt gewährt ist. Ist ja keine vollkommene Eigenschaft. Wenn ich unachtsam bin, dann kann ich nicht vollkommen sein, weil dann gibt es gewisse Bereiche, über die ich nicht das nötige Wissen habe. Wenn wir sagen, Allah spricht sich von der Unachtsamkeit frei, dann ist gleichzeitig für dich die Aufgabe derjenige, der die Namen und Eigenschaften Allahs Azza wa Jalla richtig versteht und sie richtig deutet, dass man ihm das Gegenteil vollumfänglich zuspricht. Das heißt, wenn Allah Azza wa Jalla sagt, und Allah ist nicht unachtsam dessen, das bedeutet, dass wir das vollständige Wissen Allah Subhanahu wa Ta'ala zuschreiben. Und so viel, liebe Geschwister, die Namen und Eigenschaften Allahs Azza wa Jalla ist ein sehr, sehr tiefes Becken, in das wir jetzt nicht eintauchen wollen, weil es nicht Thematik des heutigen Abends ist. Somit kommen wir zum Abschluss des heutigen Vortrags. Ich sage mit Allah Khairan, ich sage diese Worte bitte bei Allah Azza wa Jalla für mich und euch um Vergebung.
Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi.